Ich freue mich, heute hier zu sein. Der eine Grund ist, dass die Adventgemeinde Lüneburg die Muttergemeinde von Unter vielen Dächern ist. Das verbindet natürlich. Der andere Grund ist, dass ich hier wirklich schon viel erlebt habe. Ich habe mir das auf der Hinfahrt nochmal überlegt, angefangen bei Jugendevangelisationen und ich traue mich kaum zu sagen, das ist schon 25 Jahre her, bis zu den Teenager-Wochenenden, die wir hier im Rahmen des Religionsunterrichts hatten, das ist noch in diesem Jahr gewesen und ich denke, es wird noch weitergehen, dass ich gerne hier hinkomme und hier noch viel erleben werde. Wer heute in einem Lexikon unter dem Namen König Hiskia liest oder Hiskia, König Hiskia in eine Suchmaschine eingibt, der wird auf Artikel treffen, die einen Tunnel erwähnen. Und von diesem Tunnel habe ich ein paar Bilder mitgebracht und die Technik hat mir zugesagt, dass sie die jetzt zeigen wird. Da könnt ihr sehen, der Tunnel ist also tatsächlich so groß, dass man dahin durchgehen kann. Dieser Tunnel wird erwähnt, weil Hiskia den Befehl zum Bau dieses Tunnels gab. Er befahl, einen unterirdischen Tunnel von der Gihon-Quelle bis in die Stadt Jerusalem zu bauen, 450 Meter lang, unterirdisch, durch Felsen gehauen. Dieser Tunnel ist bis heute erhalten und kann in Jerusalem besichtigt werden. Ihr habt gesehen, diese Person hatte moderne Kleidung an, also der besteht tatsächlich noch. Und man kann tatsächlich heute auch noch die Spuren sehen, die die Meißel im Stein hinterlassen haben. Der Tunnel wurde von zwei Gruppen gebaut. Die eine Gruppe begann in der Stadt und die andere an der Gihon-Quelle und die arbeiteten dann aufeinander zu. Es ist bis heute ungeklärt, warum nicht ein direkter Weg zur Gihon-Quelle genommen wurde, sondern ein viel länger sich unmotiviert schlängelnder Weg. Auf jeden Fall war der Bau ein Großprojekt mit riesiger ingenieurtechnischer Herausforderung, also allein schon 450 Meter. Kurz vor dem Zusammentreffen, so ungefähr bei 30 Meter Abstand, konnten die Trupps einander hören. Der Schall wurde durch den Felsen ja übertragen und arbeiteten sich dann aufeinander zu mit einigen Richtungskorrekturen, die man heute erkennen kann. In der Decke des Wassertunnels fand man 1880 die sogenannte Silur-Inschrift. Die beschreibt, wie die von beiden Seiten arbeitenden Gruppen sich in der Mitte trafen. Das war natürlich dann ein großer Moment, als die tatsächlich sich getroffen haben. Wie kam es zum Bau dieses außergewöhnlichen Tunnels? Und wer war der König, der den Befehl dazu gab? Über diese zwei Fragen möchte ich heute mit euch nachdenken. Ich hoffe, ihr denkt mit. Dazu werde ich euch einige Begebenheiten aus dem Leben des Hiskia vorstellen, die uns Gelegenheit geben, ihn besser kennenzulernen. Die erste Begebenheit steht in 2. König. Und ich bitte euch mitzulesen, wenn ihr Interesse habt. Ich lese es auch vor, aus 2. König 18, die Verse 1 bis 8. 2. Könige 18, die Verse 1 bis 8. Im dritten Jahr Hoseas, des Sohn Elas, des Königs von Israel, wurde Hiskia, der Sohn des Ahas, König von Juda. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde und regierte 29 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi und war eine Tochter Sechajas. Genau wie sein Vater David tat er, was dem Herrn gefiel. Er schaffte die Kulthöhen ab, zerbrach die Steinmale, zerstörte den Kultpfahl und zerschlug die Kupferschlange, die Mose angefertigt hatte und der die Israeliten bis zu jener Zeit Rauchopfer darbrachten. Man nannte sie Jehushtan, das heißt Kupferbild. Er setzte sein Vertrauen auf den Herrn, den Gott Israels. Unter allen Königen Judas, die nach ihm kamen und vor ihm lebten, war keiner wie er. Er hing dem Herrn an, ohne von ihm abzuweichen, und hielt die Gebote, die der Herr dem Mose gegeben hatte. Daher war der Herr mit ihm, in allem, was er unternahm, hatte er Erfolg. So fiel er vom König Assur ab und war ihm nicht länger untertan. Auch schlug er die Philister bis Gaza und den Umkreis dieser Stadt, von Wachturm bis zur befestigten Stadt. Hiskias Vater Ahas regierte 16 Jahre und tat nicht, was Gott gefiel. So erzählt 2. Könige 16, Vers 2. Er errichtete Kulthöhen und Altäre für fremde Götter und ging einen Pakt mit dem König von Assur ein. Dieser Pakt hat religiöse Veränderungen zur Folge. Es handelt sich also nicht nur um ein politisches Bündnis. Als Ahas nämlich in Damaskus den König von Assur traf, sah er dort den Altar. Daraufhin schickte er dem Priester Uriah ein Abbild und genaue Beschreibungen dieses Altars mit dem Auftrag, diesen anzufertigen. Und nach seiner Rückkehr nach Jerusalem opferte er auf diesem Altar und gab den Auftrag, die Brand- und Speiseopfer auf diesem Altar darzubringen. Ahas stärkte also nicht nur den Götzendienst, sondern ließ die Opfer, die eigentlich vor Gott gewesen waren, auf diesen heidnischen Götzenaltar opfern. Nun also für andere Götter. Was tat sein Sohn, als er König wurde? Haben wir gerade gelesen. Er schaffte die Kulthöhen ab. Er zerbrach die Steinmale, zerstörte den Kultpfahl und zerschlug die Kupferschlange, die Mose angefertigt hatte und der die Israeliten bis zu jener Zeit Rauchopfer darbrachten. Anscheinend existierte also diese Kupferschlange, die Mose damals in der Wüste anfertigen ließ, als die Israeliten von Schlangen heimgesucht wurden, immer noch und wurde inzwischen verehrt. 2. Chronik 29 berichtet, dass Hiskia gleich im ersten Moment seiner Regentschaft die Tore des Tempels öffnen und instand setzen ließ. Innerhalb von 16 Tagen wurde der Tempel gereinigt, ebenso der Brandopferaltar. Und alle Geräte, die entweiht worden waren, wurden instand gesetzt und gereinigt. 2. Chronik 31 berichtet, dass etwas später die Israeliten die Steinmale zertrümmerten, die Kultpfähle umhauten und die Kulthöhen und Altäre in ganz Juda zerstörten. Jeder neue Leiter steht irgendwann vor der Frage, was soll ich mal von meinen Vorgängern übernehmen und was soll ich anders machen? Auf der einen Seite muss ja nicht alles schlecht gewesen sein, was vorher war. Auf der anderen Seite möchte man ja auch zeigen, dass eine neue Zeit begonnen hat, dass jetzt ein neuer Leiter führt, neue Akzente setzen. Ich bin Lehrer an der Georgs-Sonnin-Schule Lüneburg, BBS 2 Technik, und als ich vor einigen Jahren die Leitung für einen Ausbildungsberuf übernommen habe, stand ich auch vor der Frage, wie mache ich das weiter? Übernehme ich alles oder führe ich Veränderungen durch? Und ich habe zuerst wenig verändert, auch ein Stück aus Respekt vor meinem Kollegen. Ich wollte erst mal wissen, wie funktioniert das? Der hatte sich ja auch dabei was gedacht. Also um wirklich urteilen zu können, wie es läuft, habe ich es erstmal weiterlaufen lassen und dann, als ich meine Erfahrungen gemacht hatte und mir Einblick gemacht habe, hier und da einiges geändert. Und vor einer ähnlichen Frage stand auch Hiskia. Und er entscheidet sich ganz deutlich, Tempel öffnen, Altäre für fremde Götter zerstören, ein deutliches Zeichen setzen gegen Götzendienst. Jeder junge Mensch steht irgendwann vor der Frage, wie viel er vom Glauben seiner Eltern übernehmen möchte. Glaube lässt sich nicht vererben und Glaube lässt sich auch nicht ererben, sondern jeder einzelne Mensch muss seine Beziehung zu Jesus aufbauen. Und ebenso, wie sich Ausdrucksformen des Glaubens ändern, so muss jeder seinen eigenen Weg finden, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Auf eine Weise, die für diesen Menschen die richtige ist. Und ich freue mich, wenn am Ende dieses Prozesses ein eindeutiges Bekenntnis zu Jesus herauskommt, so wie Hiskia das gemacht hat. Meine erste Antwort auf die Frage, wer war Hiskia, lautet: ein König, der Gott ganz entschieden nachfolgte. Eine zweite Begebenheit. Innerhalb von 16 Tagen reinigten die Leviten also den Tempel und teilten Hiskia anschließend mit, dass sie fertig seien. Am folgenden Morgen, direkt nach dieser Meldung, ließ Hiskia ein Sühneopfer darbringen. Ich lese aus 2. König 29, Vers 26 bis 30. 2. Chronik 29, Vers 26 bis 30. Die Leviten standen also mit den Instrumenten Davids bereit und die Priester mit den Trompeten. Als Hiskia befahl, das Brandopfer auf dem Altar zu opfern, begann der Gesang für Jahwe unter Begleitung der Instrumente des Königs Davids und der Trompeten. Die ganze Versammlung warf sich nieder, während der Gesang ertönte und die Trompeten schmetterten. Das Ganze dauerte bis zum Abschluss des Opfers. Nach der Opferung kniete sich der König und alle, die bei ihm waren, nieder und beteten an. Dann forderte König Hiskia mit den Oberen die Leviten auf, Jahwe mit den Worten Davids und des Sehers Asaf Loblieder zu singen. Sie taten das mit Freude. Dann verneigten sie sich und beteten an. Ich finde, das hört sich nach einem großen Lobpreisgottesdienst an. Musik, Instrumente, Gesang, Anbetung, übrigens Anbetung, bis das Opfer dargebracht war. Ich weiß nicht, wie so lange das dauert, bis so ein Brandopfertier vom Feuer verzehrt wurde, aber ich glaube, das wird eine ganze Weile gedauert haben. Und nach der Opferung kniete sich der König selbst nieder und betet an. Stellt euch das vor, der neue König, gerade 25 Jahre alt, noch nicht lange im Amt, im königlichen Gewand, hat gerade den Tempel öffnen und herstellen lassen. Und jetzt setzt er die Anbetung Gottes wieder ein, nachdem lange Zeit Götzen angebetet worden waren. Und er selbst, der König, kniet nieder vor den Augen aller Anwesenden. Seit Jahren hat kein König in Juda mehr Gott, den Gott Israels, angebetet. Das ist ein starkes Zeichen, wieder ein starkes Zeichen. Eine kleine Erinnerung an alle Leiter. Die Leute, die dir folgen, schauen genau darauf, wie du lebst. Dein Beispiel ist wichtiger als deine Worte. Eine Erinnerung an deine Eltern. Euer Verhalten hat größere Bedeutung als das, was ihr zu euren Kindern sagt. Wenn eure Kinder erleben, wie ihr betet, wenn sie euch in der Bibel lesen sehen, wenn sie erleben, dass ihr für Gott Partei ergreift, dann prägt sich das in ihr Leben ein. Wenn ich Menschen im Beruf kennengelernt habe oder Nachbarn begegnen, dann habe ich immer wieder festgestellt, dass der Ruf der Christen unter den Christen leidet, die nicht tun, was sie sagen. Wir hatten eben da in der Gesprächsgruppe kurz das Thema gestreift, inwiefern sind Christen möglicherweise weniger glaubhaft als andere Konfessionen. Das ist ein Manko, finde ich, dass Christen nicht immer das tun, was sie sagen. Aber ich glaube, wer sich zum Beispiel im Berufsleben einsetzt, wer rechtschaffen ist, fair und verständnisvoll, der wird Eindruck hinterlassen. Und wenn die Kollegen mitbekommen, dass du Christ bist, dann haben sie vielleicht ein positives Beispiel für einen Christen. Das wäre doch schön. Das heißt nicht, dass sie dann bald auch Christen werden, aber vielleicht säst du Samen bei ihnen aus. Wer war Hiskia? Zweite Antwort. Ein gläubiger König, der seinen Glauben öffentlich vorlebte. 2. König 18 erzählt vom Feldzug des Sanherib, des König von Assur. Er schickte assyrische Beamten mit einer großen Streitmacht nach Jerusalem. Sie stellten sich neben eine Wasserleitung auf und ließen den König rufen. Hiskia schickte den Palastvorsteher, den Staatsschreiber und den Sprecher des Königs. Der assyrische Beamte drohte ihn, stellte die militärische Überlegenheit heraus und argumentierte sogar religiös, indem er sagte, dass Hiskia ja wohl auf Gott nicht trauen könne. Schließlich habe er ja gerade dessen Kulthöhen und Altäre zerstört. Ich bitte euch, merkt euch die Tatsache, dass dieser neben der Wasserleitung stand. Darauf werde ich noch später zurückkommen. Hiskia bittet dann Jesaja, den bekannten Propheten Jesaja, für Juda zu beten und erhält von Jesaja die Prophezeiung, dass der König von Assur ein Gerücht hören und abziehen werde. Und tatsächlich, der assyrische Beamte zieht von Jerusalem seinem König hinterher und es kommt so, wie Jesaja vorhergesagt hat. Der König von Assur war bereits von einer Stadt, die er belagert hatte, abgezogen. Er lässt dann dem Hiskia von Boten einen Brief bringen, der wieder voll mit Drohungen ist. Das steht in 2. König 19, Vers 14, den lese ich vor. Hiskia nahm das Schreiben von den Boten in Empfang und las es. Dann ging er zum Haus des Herrn hinauf, breitete das Schreiben vor dem Herrn aus und betete vor dem Herrn. Was beschäftigt und belastet dich so, dass du es vor Gott ausbreiten möchtest? Von welchem Anliegen bist du so besorgt, dass du es wortwörtlich vor Gott ausbreitest, physikalisch hinlegst? Natürlich glaube ich nicht, dass Gott eher hilft, weil er das Anliegen dann erst lesen könnte. Aber symbolische Handlungen haben ihre Kraft und ihren Wert. Für mich macht es zum Beispiel einen Unterschied, ob ich beim Gebet stehe, vielleicht die Arme erhebe oder ob ich auf dem Bauch liege, so wie es in der Bibel oft geschildert wird, oder ob ich sitze, die Hände öffne. Das ist für mich was anderes. Gebetshaltungen drücken meine Haltung vor Gott aus. Sie beeinflussen mich. Probier doch mal eine andere Gebetshaltung aus und erlebe, wie das dich und dein Gebet beeinflusst. Oder beim Lobpreis. Es ist ein Unterschied, ob ich im Sitzen singe oder ob ich im Stehen singe, ob ich vielleicht den Inhalt des Liedes körperlich ausdrücke, durch Gesten, Bewegungen. Bei Kinderliedern ist das ganz deutlich, da überwindet ihr auch oder wir auch unsere Scham und singen mit und machen vielleicht sogar noch Bewegungen, aber vielleicht ist es auch mal bei Liedern für Erwachsenen hilfreich. Betest du für Menschen, die Gott noch nicht kennen? Sorgst du dich um Freunde und Verwandte, weil sie sich noch nicht für Jesus entschieden haben? Bei mir ist es oft so, dass ich ein Gebet für Bekannte eine Weile durchhalte und das Anliegen in Vergessenheit gerät. Ich habe mir da eine Liste gemacht mit den Namen, damit ich nicht aus dem Gedächtnis verliere und gucke dann öfter mal wieder die Liste an. Wie wäre es, wenn du anhand von Bildern für diese Menschen beten würdest, indem du die Bilder vor Gott ausbreitest? Das macht dann das Gebet dann noch anschaulicher. Dann siehst du die Bilder von den Menschen, die dir was bedeuten. Du schaust das Bild an, du wirst deutlicher an sie erinnerst und betest dann dafür. Vielleicht hast du auch ein besorgniserregendes Schreiben erhalten, einen ärztlichen Befund, der dir Sorgen macht. Eine Röntgenaufnahme, ein Schreiben von deinem Arbeitgeber. Leg sie Gott vor, wortwörtlich und im Gebet. Dafür musst du glauben, dass Gott interessiert ist und dass er allmächtig ist. Ich glaube das. Ich glaube, Gott handelt auch heute noch. Wer war also Hiskia? Ein Gläubiger, der seine Sorgen Gott vorlegte. Vielleicht seid ihr interessiert, wie diese Geschichte weitergeht mit diesem assyrischen Beamten. Deswegen lese ich noch ein bisschen aus 2. König 19, Abvers 20. Gott schickte Jesaja zu Hiskia, im Auftrag Gottes spricht er ihm Mut zu und Gottes Beistand. Und dann 2. König 19, Vers 32. Darum, so spricht der Herr über den König von Assur, er wird nicht in diese Stadt eindringen. Er wird keinen einzigen Pfeil hineinschießen, er wird nicht unter dem Schutz seines Schildes gegen sie anrennen und keinen Damm gegen sie aufschütten. Das waren die damals bekannten Kriegstechniken, Damm aufschütten vor der Mauer zum Beispiel. Auf dem Weg, auf den er gekommen ist, wird er wieder zurückkehren, aber in diese Stadt wird er nicht eindringen, spricht der Herr. Ich werde diese Stadt beschützen und retten, um meinetwillen und um des Knechtes David willen. In jeder Nacht zog der Engel des Herrn aus und er schlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Als man am nächsten Morgen aufstand, fand man sie alle als Leichen. Da brach Sanherib, der König von Assur, auf und kehrte in sein Land zurück. Er blieb in Ninive. Diesen letzten Satz mag ich besonders. Er blieb in Ninive. Kluge Entscheidung für einen König, der gerade 185.000 Soldaten verloren hat, ohne dass es eine Schlacht gegeben hätte. Ein beeindruckendes Handeln Gottes, oder? Ob sich Sanherib gefragt hat, was ist das für ein Gott, dieser Gott Judas? Übrigens wurde Sanherib später von zwei seiner Söhne mit dem Schwert erschlagen, als er im Tempel betete. Kommentatoren schreiben, dass seine militärischen Misserfolge eine Ursache dafür waren. Noch eine Begebenheit aus dem Leben Hiskias aus 2. König 20. Ich lese Vers 1. 2. König 20, Vers 1. In jenen Tagen wurde Hiskia schwer krank und war dem Tod nahe. Der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, kam zu ihm und sagte: So spricht der Herr, bestell dein Haus, denn du wirst sterben und du wirst nicht am Leben bleiben. Das ist keine Nachricht, die man gerne erhält. Da frage ich mich, wie Hiskia sich Jesaja gegenüber verhalten hat. Der kommt zu ihm und sagt: Du wirst sterben. Sagt er: Danke für die Nachricht, noch einen schönen Tag. Bestimmt eher nicht. Auf jeden Fall war Hiskia mit dieser Perspektive überhaupt nicht einverstanden. Und was tut er? Holt er sich noch bessere Ärzte? Versucht er mit Jesaja zu verhandeln? Naja, vielleicht hat Jesaja sich ja auch vertan. Vielleicht hat der Gott ja missverstanden. Nein, überhaupt nichts davon. Hiskia betet zu Gott, ihn am Leben zu lassen. Wie bitte? Jesaja war von Gott beauftragt worden. Gott schickt seinen Propheten Jesaja zu Hiskia. Der richtet ihm die Botschaft aus. Und jetzt betet Hiskia, dass Gott doch bitte seine Meinung ändert. Denkst du, dass Gott manchmal seine Meinung ändert? Hiskia denkt das offensichtlich. Hiskia dachte vielleicht, Gott hätte in meinem Leben Wunder getan. Warum sollte er in dieser Situation kein Wunder tun? Ich finde das total bemerkenswert. Hiskia betet, 2. König 20, Vers 3. Ach Herr, denk daran, dass ich mein Leben lang treu und mit aufrichtigem Herzen meinen Weg vor deinen Augen gegangen bin und dass ich immer getan habe, was dir gefällt. Und Hiskia begann laut zu weinen. Jesaja hatte aber die innere Stadt noch nicht verlassen, als das Wort des Herrn an ihn erging: Kehr um und sag zu Hiskia, dem Fürsten meines Volkes: So spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, ich habe dein Gebet gehört. Ich habe deine Tränen gesehen, nun heile ich dich. Übermorgen wirst du zum Haus des Herrn hinaufgehen. Zu deiner Lebzeit will ich noch 15 Jahre hinzufügen. Moment mal, gerade hat Jesaja gesagt, dass Hiskia sterben wird und jetzt hat Jesaja noch nicht einmal den Palast verlassen. Da schickt ihn Gott zurück. So in der Art, Gott sieht Hiskia, der um Heilung bittet, sieht ihn weinen und denkt dann: Oh Hiskia, meine Güte, du weinst. Ja gut, das ist meine Schwäche. Ja, wenn du weinst, dann heile ich dich. Aber so ist es doch nicht, oder? Oder ist es doch so? Es kommt so. Hiskia wird gesund und lebt noch weitere 15 Jahre. Was für eine Geschichte. Und jetzt mögen manche von euch denken, ich könnte die Hände voll Leuten aufzählen, die Krebs hatten, die plötzlich einen Herzinfarkt hatten, die auf andere Weise gestorben sind, viel zu früh. Und wir haben auch gebetet. Wir haben Gott alles zugetraut. Dann erinnerst du dich daran, dass wir Gebetsketten gebildet haben. Ihr habt Gebetsgemeinschaften gemacht. Und der Mensch ist doch gestorben. Und ich weiß, wovon du sprichst. Mein Vater ist Alzheimer krank. Er kennt mich schon lange nicht mehr. Er kann nicht mehr aufstehen, er kann nicht mehr sprechen. Und eigentlich ist er nur noch eine blasse Hülle von dem Vater, den ich kannte. Und unsere Gebete haben daran überhaupt nichts geändert. Und trotzdem gibt es auch die anderen Begebenheiten. Gott rettet Hiskia und Jerusalem, ohne dass jemand einen Finger rühren musste. Gott heilt den schwerkranken Hiskia und gibt ihm noch weitere 15 Lebensjahre. Und ich erkenne daran, Gott kann. Er hat die Macht und manchmal setzt er sie übernatürlich ein. Und wir hören ja auch die andere Seite. Wir hören von Menschen, für die gebetet wurde und die gesund wurden. Als ich 17 Jahre alt war, wurde bei meiner Mutter Leukämie festgestellt. Und das war damals noch nicht so gut zu heilen wie heute. Und das war eine harte Zeit für mich. Ich habe mir viele Sorgen gemacht. 17 Jahre. Wir haben viel für sie gebetet und sie lebt noch. Also, warum handelt Gott manchmal so und manchmal so? Warum heilt er Hiskia? Warum lässt er zu, dass Stephanus gesteinigt wird? Ich habe zwei Ansätze dafür. Der eine ist Psalm 145, Vers 5. Die Größe Gottes ist unerforschlich. Ich sage Ansätze, keine Antworten. Der andere Ansatz ist 5. Mose 29, Vers 28. Was verborgen ist, ist des Herrn unseres Gottes. Gott ist Gott und wir sind es nicht. Gott weiß den Grund und wir wissen ihn nicht. Ich hoffe, ich kann mir das irgendwann von ihm erklären lassen. Und ich glaube, da werden sehr viele Menschen Fragen haben. Bis dahin lassen wir Gott Gott sein. Wer war Hiskia? Ein Gläubiger, der Gott ein Wunder zutraute. Ich habe gesagt, dass ich noch einmal auf diesen assyrischen Beamten zurückkommen würde, der mit seinem Heer neben der Wasserleitung stand. Ich denke nämlich, dass er diesen Platz nicht zufällig ausgewählt hatte. Die Aussage war ja, wenn wir die Stadt belagern, dann werden wir euch vom Wasser abschneiden. Und dann wird es ganz schnell aus mit euch sein. Sie würden das Wasser umleiten, sodass es nicht mehr in die Stadt fließen würde. Und genau das deutete er in Vers 27 an. Die Beamten von Hiskia hatten ihn nämlich gebeten, Aramäisch zu sprechen. Er stellt daraufhin dar, was bei einer Belagerung auf sie zukäme. Wer das nachlesen will, 2. König 18, Vers 27, den lese ich vor. Hat mich mein Herr etwa beauftragt, das alles nur zu deinem Herrn und dir zu sagen und nicht vielmehr zu all den Männern, die auf der Mauer sitzen und die ihren eigenen Kot essen und ihren Hahn trinken werden wie ihr? Also eine sehr deutliche Beschreibung, was passieren wird, wenn sie die Stadt belagern und das Wasser umleiten. Und diesen Augenblick hat Hiskia vermutlich nie vergessen. 2. König 20, Vers 20 erzählt vom Ende des Königs Hiskia. Da steht die übrige Geschichte Hiskias und alle seine Erfolge, wie er den Teich und die Wasserleitung angelegt und das Wasser in die Stadt geleitet hat. Das alles ist aufgezeichnet in der Könige, in der Chronik der Könige von Juda. Also was tat Hiskia? Hiskia ließ einen Tunnel bauen, der das Wasser der Gihon-Quelle in die Stadt leitete. Und davon gibt ja die Siloah-Inschrift, von der ich Anfang erzählte, eindrücklich Zeugnis. Viele Kommentatoren meinen, dass er diesen Kanal in den letzten 15 Jahren seines Lebens bauen ließ. Dieser Kanal ist schon ein herausragendes Bauwerk. Wer war Hiskia? Meine Antworten dazu sind ein König, der Gott entschieden nachfolgte. Ein gläubiger König, der seinen Glauben öffentlich vorlebte. Ein Gläubiger, der seine Sorgen Gott vorlegte. Ein Gläubiger, der Gott ein Wunder zutraute. Der König, der den Tunnel bauen ließ. Sein Vorbild, sein Vertrauen auf Gott und der Tunnel sind sein Erbe. Was ist dein Erbe? Vielleicht hast du in einem Gemeindehaus mitgearbeitet oder an der Renovierung. Und du weißt, mein Erbe ist zum Beispiel, dass ich die Fliesen in diesen Gemeindesaal verlegt habe. Oder du hast das Gebäude geplant. Oder du hast ein finanzielles Opfer dafür gebracht, dass die Renovierung oder der Bau möglich geworden ist. Und du weißt, dein Name ist untrennbar mit diesem Gemeindehaus verbunden. Du hast einen wichtigen Beitrag geleistet. Was ist dein Erbe? Vielleicht war dein erster Gedanke, mein Erbe sind meine Kinder. Dann denkst du daran, dass du ganz stolz auf deine Kinder bist. Sie sind Menschen, die ihren Platz im Leben gefunden haben. Dir ist es gelungen, die Werte deiner Familie weiterzugeben und du hast selbstbewusste, glückliche Kinder, die den Familienzusammenhalt aufrechterhalten. Wenn dir das bewusst wird, dann wird dir ganz wärm ums Herz und das ist richtig so. Von dir haben deine Kinder vielleicht gelernt, wie es geht, diese Beziehung zu Gott zu leben. Im Alltag, sie haben dich die Bibel lesen sehen und sie kannten diese Zeit am Tag, an der du dich zurückziehst, um deine Beziehung zu Jesus zu pflegen. Du hast mit ihnen gebetet und du warst ganz gerührt, als sie zum ersten Mal ihr selbstgesprochenes Gebet formuliert haben. Und in diesem Augenblick warst du ganz erstaunt, was sie von deinen Gebeten alles übernommen haben. Deine Kinder werden die gläubige Familiengeschichte fortschreiben. Und vielleicht sagen sie irgendwann, durch meinen Opa ist der Glaube in die Familie gekommen, meine Eltern haben ihn mir vorgelebt, so sehr, dass ich nun auch mit Jesus leben wollte. Was ist dein Erbe? Du hast auch Kinder, aber sie leben nicht mit Jesus. Daran denkst du oft und dann fragst du dich, wie es dazu gekommen ist. Hör nicht auf, für sie zu beten. Regelmäßig. Vielleicht legst du dir Bilder von ihnen in deine Bibel und dann legst du deine Kinder oder die Bilder von ihnen Gott im Gebet vor. So wie Hiskia den Brief vor Gott ausgebreitet hat. Manche Christen haben jahrzehntelang für ihre Kinder gebetet und irgendwann waren sie offen für Jesus. Gib nicht auf. Was ist dein Erbe? Dein Erbe ist vielleicht die Erinnerung, die deine Freunde und Bekannten von dir haben werden. Wenn du mit Menschen gesprochen hast, dann haben sich diese Menschen wohlgefühlt. So sehr, dass ihre Gedanken und Gefühle aus ihnen herausflossen. Sie haben sich so angenommen gefühlt, dass sie dir ihre Geheimnisse erzählt haben, die zwar heraus wollten, aber aus Angst abgelehnt zu werden, hatten sie das bisher sich nicht getraut. Dein Erbe ist vielleicht die Erinnerung daran, dass du unglaublich hilfsbereit warst. Du hast nicht im Mittelpunkt gestanden, sondern im Hintergrund. Die anderen haben den offiziellen Dank erhalten, aber ohne dich wäre die Veranstaltung gar nicht möglich gewesen. Du hast die Arbeiten übernommen, an die die wenigsten denken, wozu keiner Lust hat. Aber du hast sie gerne erledigt, ohne Aufforderung und zuverlässig, leider viel zu oft ohne Dank. Fast jedem in der Gemeinde hast du persönlich geholfen und das bleibt in Erinnerung. Was ist dein Erbe? Mein Vater hat monatelang beim Bau der Gemeinde Bergisch Gladbach mitgeholfen, weil er handwerklich eigentlich alles konnte. Aber ich glaube nicht, dass sich daran noch jemand erinnert. Wer ihn erlebt hat, der wird an Bruder Lüttke als den Sänger denken, der bei allen möglichen adventistischen Veranstaltungen gesungen hat, bei Hochzeiten, Taufen, Einweihungen, Konzerten, Konferenzen, als Solist und mit Chören. Natürlich sind das für mich schöne Erinnerungen, ihn am Klavier begleitet zu haben, mit ihm viele Jahre mit dem Männerchor Köln durch die Lande gefahren zu sein, Konzerte neben ihm stehend gegeben zu haben. Diese Erinnerung kann mir keiner nehmen. Aber wenn ich mich frage, was das Erbe meines Vaters an mich ist, dann sehe ich für ihn vor einem schwierigen technischen Problem stehen. Er hat in einem mittelständischen Unternehmen die Produktion und die Entwicklung geleitet. Und wenn es schwierige oder Probleme gab, die schwierig genug waren, dann war oft er es, der sie gelöst hat. Und ich sehe ihn davon erzählen, wie er nicht weiterkam. Wie er grübelte und überlegte. Und dann ist er hinausgegangen, erzählte er mir. Und betete und legte Gott das Problem vor. Und dann fiel ihm eine Lösung ein. Der Gott meines Vaters ist ein Gott, der zuhört. Der sich für unsere Probleme interessiert. Der handelt und der allmächtig ist. Ich habe eben gesagt, dass ich das glaube. Und das tue ich. Ich habe das nämlich von meinem Vater gelernt. Mein Vater zitierte gerne 1. Petrus 5, Vers 7. Alle Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Was ist dein Erbe?